Ja, hallo, schön, dass ihr da seid. Ich möchte auch noch mal ganz kurz den Heiligen Geist einladen. Vater, ich bitte darum, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist in diesen Nachmittag. Dass wir das tun, was du möchtest, Herr. Und bete ich in Jesu Namen. Amen. Ich würde gerne so anfangen, dass ich euch einfach den Raum gebe, was zu sagen, Fragen zu stellen oder Anmerkungen zu machen zu dem, was ich bisher gesagt habe. Ich denke, ich würde gerne mal so hören, was ihr so denkt bisher zu dem Thema. Also Raum frei für euch, Fragen zu stellen oder Bemerkungen zu machen, wenn ihr möchtet. Wann du den bekommst, wenn du auferstehst. Du möchtest mich auf das Entrückungsglatteis führen jetzt. Nein. In 1. Korinther 15 spricht Paulus über den Auferstehungsleib. Ja. Und guck gerade mal. Und da sagt er ab Vers 35, es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt und mit was für einem Leib kommen sie? Tor, was du sähst, wird nicht lebendig, es sterbe, denn was du sähst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn, also da spricht er von unserem jetzigen Körper, es sei vom Weizen oder ein anderes der Samenkörner, Gott gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat. Und dann sagt er, ja, nicht alles Fleisch ist dasselbe und so weiter. Das Vieh hat ein anderes, die Vögel haben ein anderes. Und das vergleicht er damit und sagt dann weiterhin 40, es gibt himmlische Leiber und es gibt irdische Leiber. Ist der Glanz der himmlischen anders der irdischen? So ist, und da ich überspringe jetzt wieder was, so ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Von daher würde ich sagen, wir bekommen den bei der Auferstehung. Also wir werden auferweckt und bekommen einen unvergänglichen Leib. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Also wenn du jetzt fragst, wann, würde ich sagen, bei der Auferweckung der Toten. Ich denke, dass die Bibel uns zeigt, dass es ein Totenreich gibt. So eine Art Wartezustand bis zur Auferweckung. Das Problem ist für uns natürlich, dass bei uns Zeit läuft und in der Ewigkeit läuft keine Zeit. Von daher weiß ich auch nicht, was machen wir eigentlich in dem Totenreich bis zur Auferstehung. Das vergehen da 100 Jahre, vergehen da 1000 Jahre, irgendwie vergeht da keine Zeit. Aber Gottes Wort spricht davon, dass es ein Totenreich gibt, wo die Toten sozusagen warten bis zu dem Tag der Auferstehung und dann des ewigen Gerichts. Aber ja, von daher, ich denke nicht, dass du stirbst und dann sofort heimgehst. Also du gehst natürlich heim zu Gott, du gehst heim zum Vater, aber ich denke, dass Gottes Wort uns auch zeigt, dass davor, bevor wir endgültig in den Himmel kommen, noch was anderes kommt. Das kommt erst dann, wenn Jesus wiederkommt und das ewige Gericht durch ist. Dann kommen wir wirklich in den Himmel sozusagen, ewig beim Vater. Das Problem ist nur, wenn wir jetzt sterben, vergeht für uns keine Zeit. Es kann sein, dass sich das so anfühlt, als ist das gleich. Ja, aber von unserer Warte her, von dieser Seite der Ewigkeit, vergeht dann noch was bis dahin. Das ist das Problem. Es ist auch, das Gespräch hatten wir heute Mittag auch, das halt ziemlich, ist für euch gut? Ja. Das Gespräch hatten wir heute Mittag auch. Es ist ja auch die Frage, was passiert mit denen, die nicht an Jesus geglaubt haben, wenn die jetzt sterben? Wo gehen die hin? Ich denke, die gehen auch ins Totenreich und warten auf die Auferstehung, weil es gibt eine Auferstehung zum Leben und eine Auferstehung zum Gericht. Und das Gericht ist noch nicht, das kommt erst noch. Die sind nicht in der Hölle. In der Hölle ist im Moment noch niemand. Das mag euch vielleicht erstaunen, aber im Moment ist niemand in der Hölle. Auch der Teufel ist nicht in der Hölle. Wo ist der Teufel? Der ist irgendwo in einem Lufthimmel über uns, ja? In einer geistlichen Dimension, aber er ist auf der Erde. Er ist auf die Erde geworfen und ist in einer, Epheserbrief sagt, er ist irgendwo, er ist der Fürst der Luft des Geistes, der jetzt wirkt in den Söhnen des Ungehorsams. Also er ist hier irgendwo in einer Dimension, die mit der Erde zu tun hat. Er ist aber definitiv nicht in der Hölle. Also manche lehren das, dass der Teufel jetzt in der Hölle ist und dass er der Herr der Hölle ist und dass er da, dass das sein Ort ist, wo er sich wohlfühlt. Ich glaube, dass das sehr weit weg ist von der Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass der Teufel die riesige Angst hat vor der Hölle. Und dass die Hölle der Ort ist, wo er gestraft wird in Ewigkeit. Der Teufel wird nicht in die Hölle kommen und denken, er kommt nach Hause. Er hat Angst. Und Offenbarung sagt, er hat Angst und er weiß, er hat nicht mehr viel Zeit, weil er Angst davor hat, in die Hölle zu kommen. Aber er ist jetzt da noch nicht. Ja, Ende Offenbarung wird da reingeschmissen. Und da steht in Gottes Wort, dass er dort an diesem Ort, den man Hölle oder Feuersee auch nennen kann, dass er dort gequält wird. Das ist überhaupt der Grund, warum dieser Feuersee überhaupt geschaffen wurde. Das ist der Ort der Strafe für den Teufel. Ja. Offenbarung 20, Vers 10. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind, und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also, er ist jetzt noch nicht dort. Er wird dann am Schluss, wird er dahingeschmissen und wird dort gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Teufel hat riesige Angst vor der Hölle. Er weiß, dass er dahin muss. Die Dämonen wissen das auch und die sagen zu Jesus, willst du uns etwa vor der Zeit dahin schmeißen? Wir wollen da noch nicht hin. Lass uns in die Schweine gehen. Also das ist, es ist noch niemand in der Hölle und ich denke, es ist auch, wenn man jetzt stirbt und nicht an Jesus glaubt, man kommt ins Totenreich. Wie gesagt, jetzt kommt wieder der Faktor Zeit dazu. Es kann sein, dass sich das anfühlt, als wirst du sofort dahin geschmissen. Bloß von dieser Seite der Ewigkeit vergeht noch Zeit, bis das passiert.
Mit welchem Alter kommt man in die Ewigkeit?
Wie alt ist dein Leib, den du da kriegst, meinst du?
Ja.
Also da macht Gottes Wort keine definitiven Aussagen dazu. Ich habe nur eine Hoffnung. Ich habe gestern schon so lapidar gesagt, ich hoffe, ich bin 30. Also irgendwie... irgendwie müssen wir uns dort erkennen. Irgendwie kann der neue Leib auch was essen. Weil Jesus sagt, dass wir das Abendmahl wieder feiern im Reich seines Vaters. Offenbar essen wir was im Himmel. Interessant, ja? Und man kann Bibelstellen finden, wo es daraus hervorgeht, dass wir da auch Wein trinken. Ich werde nicht wieder trinken von der Frucht des Weinstocks, bis ich es wieder mit euch trinken werde. Interessant, oder? Wir werden da irgendwie wohnen. Ich denke, wir werden auch nicht faul sein. Wir werden da irgendwas tun. Also es gibt Stellen, die uns zeigen, dass wir da auch kreativ sind in irgendeiner Weise. Wir werden den Vater, nahe beim Vater sein. Das wird irgendwie eine Stadt sein. Gottes Wort sagt, ist wie eine Stadt. Aber Details zeigt uns der Herr nicht. Ja, ich weiß, dass es viele Berichte gibt von Menschen, die dort waren und wieder zurückgekommen sind, die auch angeblich in der Hölle waren und wiedergekommen sind, die im Himmel waren und wiedergekommen sind. Wenn ihr das eingebt im Internet, ihr findet Hunderte, Tausende von solchen Büchern. Ja. Und da gibt es dann christliche, da gibt es sogar auch unchristliche Bücher, die auch irgendwelche Dinge berichten. Für mich ist das so, ich lese das und ja, es inspiriert mich auch. Ich habe auch selber diesen Vortrag gehört von diesem, ich glaube, Australier oder Neuseeländer, der von so einem Fisch gestochen wurde und tot war mehrere Minuten und dort Dinge gesehen hat und gehört hat und dann wieder zurück durfte. Oder Frank Breido, ich kenn diese ganzen Berichte und meine Schwester hatte selber auch schon so eine Art Nahtoderfahrung. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ich denke nicht, dass das eins zu eins das ist, was hier beschrieben wird, sondern es ist irgendeine Vision oder eine Vorwegnahme von dem. Wenn dann jemand erlebt, er war in der Hölle, das ist ein Einblick in eine geistliche Realität oder eine Vision, so würde ich es verstehen, von dem, was da ist, aber real in der Hölle, so wie es hier Offenbarung 20 beschreibt, kann er nicht gewesen sein, weil da ist niemand. Von daher müssen wir auch diese Berichte, manchmal ist das so, dass die Christen in Ehrfurcht davor erstarren. Der 5-jährige Junge, der war im Himmel. Oh, alles, was der erzählt, ist jetzt blanke Wahrheit. Ah nee, also so ist es nicht. Wir müssen das schon messen an dem, was hier steht. Und ich will das jetzt auch nicht, wegwischen und sagen, das war alles nichts. Ich denke, er hat diese Menschen erlebende geistliche Realität, die ich sehr ernst nehme, aber trotzdem das, was sie sagen, muss gemessen werden am Wort Gottes. Und das ist keine neue Offenbarung, ja. Wenn Paulus sagt, und selbst wenn ein Engel vom Himmel kommt und erzählt euch was anderes, wie hier steht, der sei verflucht. Also ist jetzt ein bisschen drastisch, ja, aber. Okay, das war jetzt eine lange Antwort auf eine kurze Frage. Was haben wir für ein Leib? Meine Antwort ist, ich weiß es nicht. Und ich denke, dass Gottes Wort es auch nicht klar beantwortet. Also wie alt du da sein wirst. Nur du wirst da nicht älter, das ist das Gute. Ja.
Da fällt mir eine Sache an. Also meine Kinder fragen mich öfters, Gott, gibt es in der Ewigkeit Tiere? Also ich habe da jetzt im tausendjährigen Reich wieder von Tieren berichtet, aber jetzt in der Ewigkeit direkt ist mir keine Stelle bekannt, wo ich sagen würde, das ist so oder es ist nicht so.
Ich kenne auch keine. Ja, okay. Ich kenne auch keine. Ich habe eine Vermutung. Ich habe die Vermutung, dass es welche gibt. Aber das ist eine reine Vermutung aus dem, wie ich meinen Vater im Himmel sehe und wie ich meinen Vater im Himmel kenne. Ich denke, dass er unwahrscheinlich kreativ ist. Und wenn man diese Welt anschaut schon, wie kreativ er wirklich ist und was er da ein Überfluss an Leben und Überfluss an Dingen geschaffen hat, die man nie erforschen kann, ja. Also es ist ja, ihr wisst ja selber, wie die Menschen davor stehen vor dieser Riesigkeit des Universums und sich kaum vorstellen können, dass wir da alleine sind, ja. Und ich glaube wirklich, Gott hat dieses Universum geschaffen und wir sind die einzigen Menschen, die es gibt. Wir sind sein Ebenbild. Uns hat er anders geschaffen als alles andere und er hat einen riesigen Überfluss an Sachen geschaffen. Der größte Planet, die größte Sonne, die man kennt, ja, ich habe den Namen bloß jetzt vergessen. Also die größte Sonne, die man meint zu kennen und meint zu wissen, wie groß der ist, der Radius dieses Planeten, also dieses, nicht Planeten, dieses Sterns, der Radius verläuft irgendwo zwischen Jupiter und Saturn. Wenn man den Kern bei unserer Sonne sieht, müsst ihr euch mal vorstellen, wie riesig das Ding sein muss. Das ist doch Wahnsinn, oder? Also, und wozu schafft Gott solche Dinge? Wozu schafft er diese ganzen intergalaktischen Nebel, die nie ein Mensch sieht? Beziehungsweise nur unsere Generation mit irgendwelchen Spezialfernrohren haben wir dann auf einmal eine Ahnung davon, was da ist. Und das sieht alles wunderschön aus. Oder man hat jetzt diesen Grottenolm entdeckt. Das ist ein so eine Art Salamander, was irgendwo in den Höhlen lebt. Ein ganz interessantes Tier. Warum schafft Gott so ein Tier, das nie jemand sieht? Ja, das lebt immer dort, kann nicht ans Licht kommen. Und habt euch mal Gedanken gemacht, das wäre doch alles nicht nötig. Also wenn Deutsche Gott wären, die hätten vielleicht eine Betonplatte geschaffen und da irgendwie, da hätten wir dann drauf gelebt. Aber Gott hat einen riesen Überfluss an allem Möglichen geschaffen. Und ich denke mal, dass der Himmel mindestens genauso kreativ ist. Also ich denke nicht, dass das einfach ein Raum ist, wo ein Piano steht und wir singen den ganzen Tag. Obwohl mir der Himmel so gefallen würde, dass das eine Lobpreisband ist. Okay, was war da jetzt nochmal die Frage? Ach so, gibt es Tiere im Himmel? Also ich weiß es aus Gottes Wort nicht, von dem, wie ich Gott einschätze, sag ich mal, vermute ich, dass der Himmel unwahrscheinlich kreativ sein wird. Und ich vermute, dass es da auch Tiere gibt. Aber verbreitet das nicht als Lehre. Habt ihr noch irgendwie was, wozu ihr gerne meine Meinung möchtet, ja? Ja.
Geht ihr davon aus, dass das der Heilige Geist war?
Ja.
Der menschliche Geist. Haben Ungläubige auch einen Geist?
Also.
Das ist auch so eine Frage, die man nicht hundertprozentig beantworten kann.
Hundertprozentig schlüssig beantworten kann. Also wir sind. Hallo? Hörst du mich? Ja? Besser? Ich kann es noch höher machen. So? Okay. Also, ich habe ja gestern gesagt, wir sind aus Leib. Also, wir sind ein Leib. Das ist das, was ihr anfassen könnt. Ja, dann unsere Seele. Die Seele ist auch von Gott geschaffen, ist hervorgekommen, oder Gottes Wort zeigt uns, Seele und Leben ist an vielen Stellen ein Wort. Also wir sind eine lebendige Seele geworden, das heißt wir leben, unser Leib kam zum Leben, wir sind eine lebende Seele, eine Nefesh im Hebräischen. Und diese Seele ist dieses abhängige Teil, was von Gott abhängig ist, wo unsere Gefühle, unsere Emotionen, unser Leben drin sitzt, sozusagen. Das ist unsere Seele. Oder unsere Person vielleicht, ja. Und dann gibt's den Geist, den Gott da rein geblasen hat. So sind wir mal gewesen. Und der Geist ist die direkte Kontaktstelle mit Gott gewesen, ja. Also Gott ist Geist, sagt Gottes Wort. Und Gemeinschaft haben mit Gott kannst du nur im Geist. Ja? Also das ist der Ort gewesen, oder das ist das, was direkt von Gott kam in uns rein, womit wir mit Gott Gemeinschaft haben konnten. Gemeinschaft im Geist. Und hier ist ja das große Problem passiert. Ja? Wir sind von Gott getrennt worden durch die Sünde. Und sind geistlich gestorben. Gottes Wort sagt im Epheserbrief an anderen Stellen, wir sind geistlich tot. Tot in unseren Sünden. Das heißt, dieser Geist ist, diese geistliche Gemeinschaft, dieser Geist ist weg, sozusagen. Aber ich würde mal sagen, das Loch ist geblieben, da wo er war. Ja? Versteht ihr das? Ihr habt da so einen Ort im Geist, aber der Heilige Geist ist weg. Das, was normalerweise da war. Der Geist des Menschen, der Heilige Geist in Menschen ist der Geist des Menschen. Ja. Und deswegen ist hier diese Gemeinschaft mit Gott nicht mehr möglich. Wo man jetzt versucht hat oder sowas Ähnliches empfindet, wie Gemeinschaft mit Gott, ist eben auf dieser Ebene, wenn der Geist nicht da ist. Dann hat man seelisch irgendwelche Erlebnisse. Und es kann auch sein, dass dieses, es hört sich jetzt kompliziert an, dass das, wo früher der Geist war, das kann sich öffnen, für geistliche Realitäten auch außerhalb von Gott. Versteht ihr das? Wo früher unser menschlicher Geist war, unsere geistliche Antenne,
mit der können wir tatsächlich reinreichen in die geistliche Welt und auch dämonische Dinge empfangen. Das geht. Und viele Menschen können das, haben das perfektioniert. Die können in die geistliche Welt schauen, die können auch Nichtchristen nehmen da geistlich üble Dinge wahr und werden dämonisch belastet und haben einen Einblick sozusagen in die unsichtbare Welt. Es geht bis dahin, dass die sogar echte geistliche Dinge wahrnehmen, wenn man manchmal hört, dass wenn Menschen sich bekehren, die ganz in der Finsternis drin waren, die konnten auch unterscheiden, wer ist Christ, wer ist. Die konnten das irgendwie wahrnehmen über Menschen. Ein Licht. Ganz komisch, ja. Ich will jetzt nicht jetzt weiter vertiefen. Was ich damit sagen will, ist, da gibt's eine Stelle, wo unser Geist war. Und es gibt, nach Hiob gibt es einen, oder nach Prediger auch, gibt es einen Restgeist irgendwie in uns, sonst würden wir gar nicht leben. Ein Rest von Gott ist irgendwie da in jedem Menschen. Und wenn wir sterben, geht dieser Rest, was von Gott mal geschaffen war, wieder an ihn zurück. Ja. Aber man kann nicht sagen, dass Ungläubige wirklich diesen Geist, einen Geist haben, wie Gott den ursprünglich geplant hat und wie den ursprünglich gegeben hat. Das gibt's nicht. Es gibt sozusagen dieses Loch, was da vorhanden ist. Und ein Rest, ich sag mal, ein Restgeist, was uns allein am Leben erhält. Würde der Gott diesen Rest von ihm zurückziehen, würden wir sofort sterben. Ja. Richtig. Was da mit Geist benannt wird, ist eigentlich unsere Seele. Das ist eigentlich unser Verstand, unser Intellekt, unsere Kreativität, die Geisteswissenschaften. Das ist nicht, da geht es nicht um den Heiligen Geist sozusagen und um Beziehungen mit Gott. Da geht es um das, was wir menschlich irgendwie können. Und das ist natürlich eine ganze Menge. Ja. Unser Intellekt, den Gott uns mal gegeben hat, der ist unwahrscheinlich stark und kreativ. Du wirst nur 10% deines Gehirns benutzen in deinem Leben. Überhaupt, ja.
Vielleicht könnte man darüber nachdenken, wenn es um die Wiedergeburt geht.
Ja, genau.
Dass Paulus sagt, dass der Heilige Geist meinem Geist, menschlichen Geist, Zeugnis gibt, dass ich Gottes Kind bin.
Mhm. Ja, nur dieser menschliche Geist, den hast du auch nur durch den Heiligen Geist. Das ist das Problem. Das kannst du auch nicht. Ja, Amen. Aber wie kriegst du den? Der ist ja nicht schon immer in dir, sondern der kommt durch die Wiedergeburt regelrecht neu überhaupt zustande. Du wirst wiedergeboren aus Wasser und Geist und du bekommst überhaupt erst den Heiligen Geist. Wenn du Jesus erkennst und ihn annimmst, geschieht das durch den Heiligen Geist und dein Geist wird sozusagen erneuert. Ja, Gottes Wort hat da das Wort dafür, dass wir eine neue Schöpfung sind. Wir sind eine neue Schöpfung im Geist. Das Alte ist vorbei. Jesus redet von der Wiedergeburt. Du warst tot und du lebst wieder und dein Geist ist wieder da, sozusagen. Durch den Heiligen Geist ist der Geist Gottes in dir und dein Geist ist wieder da. Das kannst du gar nicht ganz trennen von deinem eigenen Geist. Manche Stellen gehen richtig durcheinander. In Jakobus heißt es, dass Gott sich sehnt nach dem Geist, den er in uns wohnen lassen hat. Der Geist sehnt sich nach dem Geist in uns, sozusagen. Also selbst der Geist in uns ist was von Gott und ist eigentlich der Heilige Geist in uns. Hört sich das jetzt kompliziert an? Ich glaube, es gibt nur einen Geist letztendlich und das ist der Heilige Geist und davon haben wir einen Teil. Deswegen können wir auf der Ebene Gemeinschaft haben mit Gott. Aber die geistliche Ebene ist hochinteressant, ja?
Mhm.
Richtig, das ist dieser Restgeist, der uns am Leben hält. Ja, ich würde sagen, das ist das, genau, das ist nach dem Sündenfall, ist das ja gesprochen, dass Gott diese Lebenszeit begrenzt und sogar nach der Flut, ja. und sagt, ich will nicht, dass das ist bestätigt das, was ich gesagt habe. Es bleibt ein Rest von Gottes Geist, der bei der Schöpfung in uns kam, in uns. Und wenn Gott den zurückzieht, dann sterben wir. Genau, aber das ist nicht das, was ursprünglich mal war. Dieser Heilige Geist in uns, womit wir direkten Zugang in Gottes Gegenwart hatten. Das ist das nicht. Das kommt erst wieder mit der Wiedergeburt. Also der Heilige Geist in uns ist, das können wir gar nicht hoch genug wertschätzen, was Gott da tatsächlich gemacht hat, dass er da so in uns reinkommt, dass er in uns wohnt. Und Jesus beschreibt das als einen besseren Zustand, als wäre er auf der Erde geblieben. Ja, er sagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe, weil dann kommt der Heilige Geist. Der kommt in euch rein und auf der Ebene könnt ihr Gemeinschaft haben mit dem Vater. Und das können wir. Wir können tatsächlich Gott im Geist wahrnehmen. Das ist was total Faszinierendes. Ich weiß nicht, ob ihr das erlebt oder erlebt habt, aber dass man Gottes Stimme hören kann und seine Gegenwart wahrnehmen kann im Geist und dass man manchmal eine Ahnung davon hat, wie er ist, das ist ein Wahnsinnsgeschenk, ja. Im Geist Dinge wahrnimmt, über Menschen, über Städte, über Situationen. Das ist das, wo Gott möchte, dass wir uns wieder neu bewegen. Ja. Ja, habt ihr noch was?
Mhm.
Tja. Ja. Okay, ich weiß es nicht. Vielleicht forscht ihr mal und sagt mir dann die Antwort.
Seid ihr damit einig, dass der Teufel noch nicht in der Hölle ist? Das ist eins der Dinge, die Jesus am Kreuz gemacht hat, ist, dass er den Teufel besiegt hat. Und Gottes Wort spricht davon, dass er ihm alle Waffen aus der Hand genommen hat. Er hat ihm
das aus der Hand genommen, womit er uns rechtmäßig vor dem Vater verklagen konnte. Ja, er hat ihm die Waffen weggenommen, die uns, die Waffe, beschreibt Paulus im Kolosserbrief als das Gesetz, ja. Das Gesetz konnte der Feind nehmen und uns vor Gott verklagen damit. Das hat Jesus ihm weggenommen. Und er hat ihn komplett besiegt. Und er möchte, dass wir in diesem Sieg, ja, dass wir diesen Sieg, den er errungen hat, durchsetzen. Diesen Sieg über den Feind. Ja. Und das ist was, was geschehen ist, was von uns auf dieser Erde durchgesetzt werden muss, in unserem Bereich, den Gott uns anvertraut. Und am Schluss, wenn Jesus wieder da ist, wann genau, gucken wir jetzt nicht an, nach dem tausendjährigen Reich, am Schluss ist dieser Sieg vollkommen, in dem der Feind aus dem Weg geräumt wird und in die Hölle, in den Feuersee geworfen wird. Aber die Grundlage dafür ist schon da. Das Interessante ist, dass Gott von uns möchte, dass wir diesen Sieg, wir schwachen Menschen, hier leben, proklamieren und durchsetzen. Und das ist, glaube ich, eine ziemliche Herausforderung für uns, das überhaupt anzunehmen und zu sagen, wir können das und wir dürfen das. Und nicht davor zurückschrecken, das zu tun. Ja, ich glaube nicht, dass Gott damit meint, dass wir, wie das jetzt in manchen Kreisen so ist, einfach rumlaufen können und den Teufel überall rausjagen, wo wir meinen, wir könnten das. Und wo wir meinen, wir haben gerade die Idee, das zu tun. Ja, also wir können uns, glaube ich, nicht hinstellen und auf den Marktplatz stellen hier in Hildesheim und proklamieren, Teufel, du gehst jetzt aus Hildesheim raus. Das wird er nicht tun. Wird er nicht tun. Wir können das tun, wir können uns da hinstellen, aber wird nicht gehen. Und warum nicht? Weil er bestimmte Anrechte hat. Ja? Er hat bestimmte Anrechte und er darf da sein. Und ihr habt auch gar keinen Autoritätsbereich komplett über diese Stadt. Ihr könnt das nicht befehlen. Aber was wir tun können, wir haben Autoritätsbereiche von Gott gekriegt. Und Gott hat uns mit dieser Erlösung in Autorität und in Würde gesetzt. Und er will, dass wir in dem Bereich, den er uns gibt, diesen Sieg und diese Autorität ausüben. Und das ist das. Dazu würde ich gerne ein bisschen was sagen, bevor ich in dem eigentlichen Thema weitermache. Und ich hoffe, dass ich das ganz geschwind finde hier. Bitte habt einen kleinen Augenblick Geduld. Ich finde es jetzt gerade nicht, das ist nicht schlimm. Also, ich möchte hier mal kurz was aufzeichnen. Das ist hier die Zeit, die verläuft von der Schöpfung bis sozusagen die Ewigkeit anbricht. Oder bis Jesus wiedergekommen ist und alles zum Ende kommt hier. Das ist die Zeit. Und hier, sage ich mal, in der Mitte der Zeit, das ist jetzt vielleicht nicht zeitlich genau die Mitte, ist Jesus gekommen, hat hier gelebt und ist gestorben für uns. Das ist die Zeit und das ist unsere Dimension. Daneben gibt es Gottes Dimension. Die läuft parallel sozusagen, ja. Das ist Gottes Reich. Das ist die Erde, wo auch ein Reich herrscht. nämlich wir sind nach dem Sündenfall, Erschöpfung nach dem Sündenfall, ist hier ein Reich reingebrochen und das ist das Reich der Finsternis. Gott oder wir haben als Menschen diese Autorität, die wir eigentlich hatten von Gott, über diese Erde zu herrschen, haben wir abgegeben an den Feind. Und Gottes Wort zeigt uns, dass er jetzt hier der Herrscher ist. Er herrscht. Epheser 6 sagt uns, dass er der Herrscher, der Weltbeherrscher dieser Finsternis ist. Und er hat hier ein Recht bekommen. Ja, die geistlichen Dinge, die laufen auf der Ebene von Gesetz und von Rechten. Das ist kein Wischiwaschi, sondern der Feind weiß, was er für Rechte hat und welche Rechte er nicht hat. Er weiß das ganz genau. Er ist sozusagen ganz bestens informiert darüber. Und er hat das Recht von uns bekommen, von uns Menschen bekommen. Wir haben ihm mehr geglaubt als dem Vater und wir haben ihm sozusagen die Schlüssel gegeben, dass er hier herrschen kann. Er konnte das vorher nicht. Er hat Gott nicht direkt vom Thron stoßen. Deshalb hat er sich rangemacht an Gottes liebstes Geschöpf, das sind wir, und hat uns in seinen Bereich gezogen, in den Bereich der Finsternis. Und dadurch hat er die Autorität bekommen hier über diese Erde, die wir eigentlich hatten. Und so herrscht hier sozusagen die Finsternis. Ja, mache ich mal hier so andeutungsweise. Als Jesus kam, kam er direkt aus dem Reich des Vaters hierher. Und was war seine Predigt? Was hat er gepredigt, als er kam? Was hat er proklamiert? Das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Wie nahe? Wie nahe ist es gekommen, als Jesus kam? Nahe bedeutet ja, nahe, aber noch nicht da. Ja? Näher als der Schatten an der Wand. Also man könnte dann sagen, wenn du das so sagst, könnte man sagen, das Reich Gottes ist da. Jesus ist gekommen, nahe herbeigekommen bedeutet nicht, es ist noch nicht da, sondern es bedeutet, es ist jetzt hier. Und das sagt er an der anderen Stelle, indem er sagt, wenn ich dann mit dem Finger Gottes oder wenn ich durch den Geist Gottes Dämonen austreibe, dann zeigt es euch, dass das Reich Gottes da ist. Jesus ist gekommen, er proklamiert, was proklamiert er? Er proklamiert das Reich Gottes. Und er sagt, das Reich Gottes ist jetzt da, bumm, auf der Erde. Vorher war das nicht da. Es ist im Alten Testament ab und zu mal aufgeblitzt. Ja, gab es so ein Aufblitzen vom Reich Gottes sozusagen. Aber dann kam Jesus und sagt, hier, das Reich Gottes ist da. Und er war im direkten Konflikt mit diesem Reich der Finsternis. Er hat sofort, wenn er aufgetreten ist, hat er sich angelegt mit den Herrschaften der Finsternis. Und gerade dieses Zeichen, dass er Dämonen ausgetrieben hat, hat bewiesen, dass sein Reich da ist und dass es stärker ist. Ja? Und es gab immer so ein, im Englischen nennt man das Power Encounter. Die beiden Mächte sind aufeinander getroffen. Bumm. Das Reich Gottes ist getroffen auf das Reich der Finsternis. Und da gab es dann ganz oft eine Manifestation, eine Konfrontation. Und Menschen sind entweder frei geworden oder geheilt worden und so weiter. Das ist ein direktes Zeichen dafür gewesen, dass das Reich Gottes kommt. Und Jesus hat dann, was hat er getan? Er hat das Reich Gottes proklamiert. Das war seine Predigt. Er hat gesagt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Glaubt an das Evangelium. Er hat gepredigt. Und er hat die Zeichen des Reiches getan. Können wir das mal ganz kurz anschauen? Matthäus 5, Matthäus 4, wenn ihr die Bibeln dabei habt. Er macht Folgendes. Er zog in ganz Galiläa umher und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches, vom Reich Gottes, 4,23. Und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Nochmal, er predigte das Evangelium vom Reich Gottes und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Ja? Sehen wir das? Das Reich Gottes. Und was er tut, wird so zusammengefasst in einem Satz. Jesus geht umher, predigt und heilt. Also er predigt das Reich Gottes und er demonstriert das Reich Gottes. Er macht beides. Er predigt und demonstriert. Also predigt und beweist oder zeigt, tut die Zeichen. Predigt und Zeichen. Zwei Dinge macht er. Und das Matthäusevangelium, wenn ihr jetzt schaut, ist genau so komponiert, sage ich mal, von dem Matthäus in den nächsten Kapiteln, dass uns beide Aspekte gezeigt werden. Was er predigt über das Reich und was er tut über das Reich Gottes. Also das ist jetzt die Überschrift über den nächsten Kapitel. Und wir haben jetzt zum Beispiel, dann kommt als nächstes die Bergpredigt im Matthäusevangelium und erklärt uns das hier. Ja? Seht ihr das? Kapitel 5 bis 7. Erklärt uns, was predigt Jesus über das Reich Gottes. Und er fängt an mit den Seligpreisungen. Salz und Licht. Meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz aufzulösen. Was ist Töten, was ist Ehebruch, was ist falsches Schwören. Er predigt über die Werte des Reiches Gottes. Er predigt, wie das Reich Gottes von innen aussieht. Wie Leute leben, die im Reich Gottes leben. Ja? Ihr wisst noch nicht, worauf ich hinaus will. Ja? Aber ihr seht, er steht das Reich Gottes da. Er spricht übers Beten, übers Geben, über Vergelten, über Fasten und so weiter, über Sorgen. Und er endet damit, dass er sagt, er warnt vor den falschen Propheten, er endet damit, dass er sagt, wer diese meine Worte hört, der baut sein Leben auf dem Felsen. Wer das hört und tut. Er beschreibt das Reich Gottes von innen. Ja? Die Werte des Reiches Gottes. Wie fühlt sich das an? Wie geht man im Reich Gottes miteinander um? Wie ist die Atmosphäre im Reich Gottes? Und jedes Reich hat übrigens seine Atmosphäre und seine Werte. Wisst ihr das? Das wisst ihr auch, wenn ihr in ein anderes Land kommt. Ihr spürt, da ist eine andere Atmosphäre. Das spürt man manchmal sogar, wenn man in eine andere Stadt kommt. Man spürt, da ist eine Atmosphäre, das ist ein Wertesystem. Die Menschen gehen auf eine Art und Weise miteinander um. Und das Reich Gottes sieht so aus. Selig sind die, hungrig und durstig sind nach der Gerechtigkeit, die Sanftmütigen, die Demütigen, die und so weiter, die Frieden stiften. Das sind die, die rein leben, das sind die, die sich versöhnen, das sind die, die nicht ihre Brüder beschimpfen, das sind die, die zuversichtlich beten, das sind die, die nicht sorgen, die auf die Versorgung des Vaters vertrauen. Das sind die, die nicht vergelten, deren Wort Ja, Ja ist und Nein, Nein ist, die gerne geben und so weiter. Das ist die Nichtrichten. Das ist die Atmosphäre des Reiches Gottes. Und das ist direkter Gegensatz zu dem Reich der Finsternis. Er beschreibt ein Reich, was ganz anders ist, als das, was das Reich der Finsternis ausmacht. Das ist genau das Gegenteil. Dort könnte man sagen, also im Reich der Finsternis heißt es, selig sind die Habsüchtigen. Geiz ist geil. Selig sind die, die alles nehmen können, was sie kriegen. Und so weiter, sage ich mal, wenn das die Seligpreisungen der Finsternis wären. Da gibt es ein ganz anderes Wertesystem. Und Jesus kommt, bringt das Reich Gottes, zeigt, wie das Reich Gottes aussieht. Und er tut die Zeichen des Reiches Gottes. Die nächsten Kapitel gehen dann so weiter. Kapitel 8, Heilung des Aussätzigen. Heilung des Dieners des Hauptmanns. Heilung der Schwiegermutter des Petrus. Stillung des Sturms. Zweite Besessene werden befreit. Heilung eines Gelähmten. Heilung der blutflüssigen Frau. Auferweckung der Tochter des Jairus. Heilung zweier Blinder. Heilung eines stummen Besessenen. Seht ihr das? Heilung und Befreiung. Das ist das, was Jesus tut. Kapitel 8 und 9. Demonstrieren uns das Reich Gottes. Und jetzt endet das Ganze mit folgendem Satz. Kapitel 9, Vers 35. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Fällt euch was auf? Das ist derselbe Satz wörtlich wie Matthäus 4, Vers 23. Matthäus 4, Vers 23 ist derselbe Satz, vergleicht's mal, fast wörtlich, wie Matthäus 9, Vers 35. Stimmt's? Matthäus 4, Vers 23 steht, und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches, heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. 9, 35 ist, und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Das ist kein Zufall. Das hat Matthäus unter der Inspiration des Heiligen Geistes mit Absicht gemacht. Das ist ein Sandwich. Seht ihr das? Das ist die Brotscheibe vorne. Und das ist die Brotscheibe hinten. Oder das ist die vorne und das ist die hinten. Und dazwischen wird erklärt, was das bedeutet. Und ihr müsst bedenken, einfach als Information für euch, die Kapitel und die Verse, das hat nicht Matthäus da reingeschrieben. Das kam erst ein paar hundert Jahre später. Die Griechen haben ihre Bibel, wenn ihr schaut in alte Handschriften, das ist in einem Rutsch runtergeschrieben, hintereinander weg. Da gibt es noch nicht mal Absätze da drin. Es wird in einem Satz runtergeschrieben, in einem Rutsch. Das bedeutet, die Leute, wenn die das gehört haben, wenn es vorgelesen wurde, die mussten auf Signale, auf Signalworte achten. Viel, viel mehr, als wir das tun. Wir sehen, da steht Kapitel 10 davor, da fängt was Neues an. Das hatten die aber nicht. Die mussten hören auf solche Signalworte wie: Was sollen wir jetzt dazu sagen? Und jetzt und dies und das. Solche Worte. Und dieser Satz ist natürlich ein riesiges Signal für alle, die das zugehört haben. Das ist so. Jesus predigt und heilt. Dann wird's erklärt und dann wieder. Und Jesus predigt und heilt. Das ist sein Dienst vom Reich Gottes. Und dann geht es in 10 weiter. Vers 1, und als er seine Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht, über unreine Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Und was jetzt passiert ist, das hier kommt auf die Jünger. Und sie machen dasselbe. Predigen und das Reich Gottes demonstrieren. Darauf will ich hinaus. Ja, Jesus hat es gemacht und dann hat er diesen Auftrag auf uns gelegt, und zwar beides, zu predigen und zu heilen. Und ich glaube, dass ihr eigentlich in eurer Bewegung ein Erbe davon habt, von diesem doppelten Paket des Auftrags, was wir haben. Ihr habt ein starkes Erbe davon, zu predigen und zu demonstrieren, die Kraft des Reiches Gottes. Ich möchte hier nochmal weitermachen. Als Jesus auf der Erde war, wo er war, war das Reich Gottes dort. Aber es war nicht komplett da. Es war angebrochen, es hat angefangen, aber es war noch nicht komplett da. Sondern er lehrt uns auch zu beten und sagt, betet so. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das bedeutet, wir sollen beten, wir sollen dafür sorgen, dass das Reich Gottes jetzt durchgesetzt wird, dass es jetzt kommt, da wo wir sind. Er sagt, wir sollen darum beten, dass es kommt. Also das Reich Gottes ist folgendes. Es ist gekommen mit Jesus, aber es ist noch nicht vollständig da. Es ist erst dann vollständig da, hier, wenn er wiederkommt. Erst dann wird das Reich der Finsternis abgeschafft. Bis dahin ist das Reich der Finsternis auch noch da. Aber wir sollen jetzt diesen Sieg, den Jesus hier erreicht hat, durchsetzen. Hier mitten in diesem Chaos, wo das Reich der Finsternis auch noch da ist. Wir sollen uns anlegen mit dem Reich der Finsternis und durchsetzen, dass das Reich der Finsternis loslässt und sich diesem Sieg beugt, wo wir sind. Das ist das, was wir tun sollen. Da, wo du bist, in deiner Familie, sollst du dafür sorgen, dass die Finsternis sich beugt und das Reich Gottes sich durchsetzt. Das ist das, was Gott von uns möchte, was in diesem Sieg mit drin ist. Und wir beten, das Reich Gottes soll kommen und reinbrechen, immer wieder reinbrechen, immer weiter zunehmen. Und zur letzten Zeit hin wird es Wehen geben, so beschreibt Jesus das, wie bei einer Schwangeren, wo das Reich der Finsternis in größeren Konflikt kommt mit dem stärker anbrechenden Reich Gottes. Das Reich Gottes kommt immer näher sozusagen, es wird am Schluss ganz hereinbrechen. Das Reich der Finsternis merkt, Jesus kommt zurück und es begehrt dagegen auf. Es kommt zu einer immer größeren Konfrontation. Es begehrt immer weiter auf und dann, wie bei einer Geburt, kommt es ganz durch. So spricht Jesus von den Wehen des Reiches Gottes. Und diese Wehen zeigen sich, indem Dinge aufstehen dagegen. Ja? Und am Schluss bricht es durch und ist da. Wir sind jetzt irgendwo davor, wir sind noch nicht da, wir sind irgendwo davor, ich weiß auch nicht, wo auf der Skala, ist auch nicht so wichtig. Wichtiger ist, dass Jesus von uns möchte, dass wir das beten, dass das Reich Gottes kommt. Hier bei euch und dass wir in dieser Autorität des Reiches Gottes stehen und das tun, was wir tun können, um es zu verkündigen und zu demonstrieren. Das ist das, was wir tun sollen, ja. Und so sendet er die Jünger hier aus und die gehen und tun genau dasselbe. Sie proklamieren das Reich Gottes und sie fangen an zu heilen. Und im Lukas-Evangelium wird deutlich, wie erstaunt die Jünger sind, dass das funktioniert. Ja, sie kommen wieder und sagen, oh Jesus, das ist unglaublich. Sogar die Dämonen sind uns untertan. Ja? Und Jesus weitet den Auftrag am Schluss weiter aus auf 72 Jünger. Und dann weitet er den Auftrag noch weiter aus. Nach der Auferstehung in Markus 16 erweitert diesen Auftrag aus auf alle Gläubigen. In Markus 16 sagt er, dass wir hingehen sollen, das Evangelium proklamieren. Und das sind die Zeichen, die euch folgen. Und er beschreibt dieselben Zeichen, die er gemacht hat. Und ich möchte euch auch wieder neu ermutigen, dieses Erbe anzutreten und neu zu suchen. Dieses Erbe von Demonstrieren der Kraft Gottes. Das kann man immer wieder verlieren. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wir müssen darum kämpfen, dass wir das nicht preisgeben. Und immer wieder das suchen. Und immer wieder sagen, Herr, wir wollen nicht nur reden, wir wollen deine Kraft sehen. Und da gibt's viele Rückschläge, ja. Da gibt's immer wieder Sachen, wo man auch erlebt, da passiert nichts. Aber es gibt auch Sachen, da erlebt man, da passiert was. Und wir haben auch in letzter Zeit auch Sachen wieder erlebt, wo Gott wirklich eingreift, ja, Heilung gibt. Bei meinem Sohn ist wirklich auch ein Wunder passiert mit seinem Auge. Der hat einen ganz schlimmen Augeninfekt gehabt, wo die Augenärzte gesagt haben, er wird wahrscheinlich einen Schaden davon behalten und vielleicht nur noch 10 oder 20% sehen auf dem Auge. Und wir haben Sturm gebetet als ganze Gemeinde. Und das ist so schnell verheilt, dass die Augenärzte gesagt haben, das kann eigentlich gar nicht sein. Und er war jetzt nochmal beim Arzt und die Augenärztin hat gesagt, sie haben richtig Glück gehabt. Also das war ihre Sprache, ja. Sie haben Glück gehabt, weil wäre die Narbe, die da drauf ist, ein bisschen weiter in der Mitte, könnten sie nur noch 20% sehen auf dem Auge. Und klar, mein Sohn, der war schockiert. Er stand davor und dachte, oh, da hat Gott mich echt bewahrt. Gott hat echt ein Wunder gemacht. Ja. Und das ist eine Sache. Und so merke ich, Gott tut noch mehr. Also es sind noch andere Leute, wo wir wieder verstärkt gebetet haben und wo wir gemerkt haben, Gott greift ein, er tut wirklich was. Er zeigt die Kraft seines Reiches. Und ich möchte euch auch ermutigen, dass ihr das nicht gehen lasst. Dass ihr weiter daran glaubt, weiter dafür betet und mutig seid, dieses Reich Gottes durchzusetzen, auch in euren eigenen Reihen. Dafür zu beten, für Kranke, für übernatürliches Eingreifen Gottes. Das ist unser Erbe, was im Kreuz ist. Ja, das ist unser Erbe, das ist euer Erbe. Und auch Autorität zu ergreifen, in unserer Familie und Sachen draußen zu halten, die nicht zu Gott gehören. Ich weiß, das ist eine Herausforderung, besonders für die Väter und die Männer unter uns. Ja, Sachen draußen zu halten aus unseren Häusern, aus unseren Familien, die nichts mit Gott zu tun haben. Ich glaube, dass Gott das von uns erwartet und möchte, dass wir das tun. Natürlich in einer Art und Weise, die dem Reich Gottes entspricht. Ja, nicht in Despotismus durchsetzen, was wir jetzt gerade wollen, sondern schon in der Art, wie Jesus uns das zeigt. Aber dass wir schon auch hinstehen und sagen, was wollen wir und was wollen wir nicht in unseren Häusern haben? Was wollen wir oder was wollen wir nicht in unseren Familien haben? Welche Sachen lassen wir rein, welche lassen wir nicht rein. Das Reich Gottes ist die Vision, die Jesus hat. Und das Reich Gottes ist eine größere Vision als Gemeinde. Ich möchte das auch noch hier an der Stelle sagen. Ja? Ich denke, dass bei aller Vision für Gemeinde, die ich auch habe, und ich glaube, dass Gemeindevision ganz wichtig ist, dass man die hat, ich glaube, es gibt noch eine größere Vision, wo sich das einordnet. Und das ist die Vision vom Reich Gottes. Das Interessante ist, dass Jesus zu seiner Zeit auf der Erde relativ wenig über Gemeinde redet. Eigentlich nur zweimal. Aber er sagt sehr viel über das Reich Gottes. Und er will, dass das Reich Gottes kommt. Er sagt, wir sollen so beten, dass das Reich Gottes kommt. Die Gemeinde ist ein Teil vom Reich Gottes. Das sind Menschen, die schon ins Reich Gottes reingerettet sind aus der Finsternis. Aber die größere Vision, das Größere, was Jesus sieht, ist das Reich Gottes, was kommen soll. Auch hier in unserer Region, in eurer Region. Und das ist nicht nur eine Gemeinde, sowieso nicht. Ja. Gott hat mehrere Plätze, wo er sein Reich bringt. Und das ist für uns manchmal schwer zu verstehen, aber Gott ist nicht nur mit einer Gemeinde beschäftigt. Oder? Also er ist tatsächlich mit mehreren Gemeinden gleichzeitig am Gange und mehreres, wo er sein Reich bringt, dass die Sache ist, die er bringt immer dort sein Reich so weit wie er kann, so weit Menschen sich ihm öffnen, so weit sie es zulassen. Und manche machen das so weit und dann sagen sie Schluss. Und manche sagen mehr und dann sagen sie Schluss. Und manche sagen, wir wollen alles haben. Aber trotzdem, Gott wirkt, wo er kann. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir eine größere Vision haben von dem, wie Gott sich bewegt. Von dem, was er tut. Dass wir eine größere Vision haben, auch über unsere Gemeinde hinaus zu sagen, Herr, wo bist du am Wirken? Was ist dein Gesamtplan hier? Das ist vielleicht nicht der Blick für alle von euch, aber für manche von euch ist das, dass wir sagen müssen, Herr, was ist dein Plan hier in der Region? Was ist dein Plan hier in der Stadt? Was ist dein Plan fürs Reich Gottes? Wo bist du am Wirken? Und das ist nicht nur bei euch. Es ist nicht nur bei uns, auch in unserer Gemeinde nicht nur. Wir sind nicht die Einzigen und die einzig Wahren, sondern wir sind wirklich nur ein Teil von dem, was Gott tut. Und ich glaube, dass es wichtig ist, eine größere Vision vom Reich Gottes zu haben und nicht zu klein davon zu denken. Und es braucht natürlich ein bisschen Mut, weil ich weiß auch nicht, warum Gott so viel Geduld hat mit Menschen, mit denen ich nicht einig bin. Aber das habe ich festgestellt, dass er das tut, ja. Und Ja, ich sage euch das ganz ehrlich, ganz ernst. Ich meine das wirklich ernst. Ich habe festgestellt, dass Gott tatsächlich Menschen nicht abschreibt, die ich schon abgeschrieben habe. Auch Gemeinden nicht abschreibt, die ich schon abgeschrieben habe. Und auch mit Christen arbeitet, wo ich dachte, das kann eigentlich nicht sein, weil die sind irgendwie falsch. Ja. Und auch mit Christen arbeitet, die falsch getauft sind übrigens. Das verstehe ich nicht, warum Gott das macht, aber er macht es tatsächlich, ja. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwas an der Taufe aufweichen will, überhaupt nicht. Nur stelle ich fest, über Jahre hin habe ich gesehen, dass tatsächlich selbst aus dem CVJM bei uns, wo ich mit vielen Dingen nicht einverstanden bin, ja, junge Leute hervorgehen, die brennen für Jesus. Und ich muss das anerkennen und sagen, Herr, du bringst da junge Menschen hervor, die brennen für dich. Okay, die sind an manchen Punkten bin ich nicht einig mit denen, aber dein Reich ist größer als das, was ich tue. Die Frucht deines Kreuzes ist nicht nur hier bei uns. Und ich musste irgendwie neu mich auch unter diese Wahrheit beugen. Ja. Und das bedeutet nicht, dass ich die Sachen aufgebe, die ich als Wahrheit erkannt habe. Und damit mache ich auch keinen Kompromiss. Aber ich muss trotzdem sehen, dass das Reich des Vaters größer ist als das, was ich denke. Und mein geistlicher Vater, der hat, also einer meiner geistlichen Väter, der hieß John McFarlane, der hat immer gesagt, dass der Vater so viele Kinder hat, dass ich so viele Geschwister habe, wie mein Vater Kinder hat. Also, du hast so viele Geschwister, wie dein Vater Kinder hat. Ja, das ist natürlich wahr für mich sowieso. Ja, ich habe 4 Kinder und meine Söhne haben 3 Geschwister. Ja, oder meine Tochter hat 3 Geschwister, ist ja logisch. Und auch ich habe so viele Geschwister im Reich Gottes, wie mein Vater Kinder hat. Wie wird man ein Kind Gottes? Was ist die absolute Basic-Linie dafür, ein Kind Gottes zu werden? Wie wirst du das? Sagt's mir. Wie wirst du ein Kind Gottes? Gibt eine Stelle, wo das ganz klar drin steht. Ja, genau. Ganz genau. So viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. So viele an seinen Namen glauben. Natürlich können wir noch, müssen wir auch über Taufe lehren, wir müssen über Geistesgaben lehren, wir müssen über Sprachengebet, über Buße, über alles Mögliche lehren. Das ist auch wichtig. Und ich tue das auch, ich tue das fast nur, ja. Aber die Basislinie dafür, ein Kind Gottes zu werden, ist, Jesus aufzunehmen und an ihn zu glauben. Und ich habe so viele Geschwister, wie mein Vater Kinder hat. Und wen er als Kind sieht, den muss ich als Schwester oder Bruder sehen. Und er sieht die als echte Kinder, die wirklich im Ernst Jesus im Herzen haben.
Kannst du denn mit Leuten zusammenarbeiten? Ich meine, ich kenne auch Katholiken, die sind von neuem geboren. Aber irgendwie folgt sich da was.
Zusammenarbeiten. Ich möchte jetzt mal gar nicht über Zusammenarbeiten jetzt an dieser Stelle so schnell reden. Ja, das ist Zusammenarbeiten hängt bei mir an so vielen anderen Sachen. Ja, ich komme da gar nicht in die Gelegenheit rein, ehrlich gesagt. Also es hat mich noch kein Katholik angefragt, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich wollte jetzt nur vom Reich Gottes her denken und ich muss einfach sehen, bei uns in der Region, ich habe manche Zeit gedacht, wir sind irgendwie die Letzten, die noch da sind. So ist es nicht. Ja. Ich sehe, andere Gemeinden sind da, echte Gläubige sind da und Gott baut sein Reich an verschiedenen Ecken. Darum geht es mir. Meine Vision fürs Reich Gottes muss größer sein und ich glaube, Gottes Vision für sein Reich ist größer. Und wisst ihr, ich habe was ganz Merkwürdiges erlebt. Ich habe festgestellt, ich hatte einen riesigen blinden Fleck in meinem Leben. Ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, was das war, aber es war wirklich gravierend, wo ich einen Fehler gemacht habe und auch Menschen richtig vor den Kopf gestoßen und verletzt habe, über längere Zeit hin. Und dann hat Gott mir Gnade gegeben, das zu sehen. Und ich war so schockiert, dass ich dachte, das war's. Ich war so schockiert über mich selbst. Und eine Woche später schickt Gott mich zu einem Einsatz nach Kenia. Ich konnte das schier nicht glauben, dass Gott sowas tut. Ich dachte, Herr, wieso schickst du mich jetzt dahin, wo ich doch so einen riesigen blinden Fleck gemacht habe und so einen Mist gemacht habe, ja? Und ich stelle fest, dass Gott das tatsächlich macht, solche Dinge. Er benutzt Menschen, die fehlerhaft sind. Und ich erlebe das an meinem eigenen Leib. Ich erlebe das in meinem eigenen Leben. Gott benutzt mich mit Wahnsinnsdefiziten. Und das macht er bei anderen auch. Ja, das macht er bei euch, das macht er bei mir, das macht er auch bei anderen aus anderen Gemeinden. Und ich muss irgendwie sehen, sein Reich ist größer. Wie kam ich überhaupt darauf jetzt? Okay. Und deswegen ist mir wichtig, das zu sagen. Diese Vision vom Reich Gottes ist die übergeordnete Vision. Das ist, glaube ich, das, worum wir beten. Das, was Gott möchte, das kommen soll. Und natürlich proklamiere ich die Wahrheit. Ich lehre bestimmte Dinge, von denen ich aus Gottes Wort überzeugt bin. Die gebe ich auch nicht preis. Aber ich trenne mich nicht ab von denen, die das noch nicht so sehen. Und ehrlich gesagt, bin froh, dass sich von mir auch Leute nicht abgetrennt haben, als ich bestimmte Dinge noch nicht gesehen habe. Also ich habe lange gebraucht, bis ich Taufe akzeptieren konnte für mich. Und ich bin froh, dass sich Leute von mir nicht abgetrennt haben. Und dann hat es lange gebraucht, bis ich das Thema Heiliger Geist akzeptieren konnte. Das hat einige Zeit gebraucht. Und ich war auch froh, dass Leute tatsächlich das akzeptiert haben. Bis dahin, wisst ihr, ich war auf einer Konferenz und die wollten für mich beten, für eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ich habe gesagt, nee. Segnet mich einfach, ja. Das langt mir. Und ich war froh, dass andere Leute dann nicht gesagt haben, mit dem wollen wir nicht mehr, sondern weiter mit mir zusammengeblieben sind. Und ich merke, das ist eine Herausforderung, die Gott da an mich hat. Diese größere Vision zu haben, diese Geduld zu haben, diese extra Meile zu gehen und eine Vision für den Leib und die Vision für das Reich Gottes zu haben.
Warum ist die Taufe ein so diskutierbares Thema für dich? Dass du das vorher abgelehnt hast, liegt es daran, dass die Christen die Kinder schon in den ersten Monaten taufen oder so damit wird?
Naja, ich komme aus der lutherischen Kirche, ja. Und ich war getauft und ich habe Theologie studiert und wollte Pfarrer werden. Das ist meine Geschichte. Ich habe in Tübingen Theologie studiert und wollte Pfarrer werden. Und dann ist mir aus Gottes Wort, übrigens auch durch einen Theologen, der das so gesehen hat aus dem Wort Gottes, ist mir klar geworden, es gibt nur eine Taufe der Gläubigen im Neuen Testament. Dieser Professor, dieser Neutestament-Professor, der hat uns das hieb- und stichfest bewiesen. Und dann standen wir alle davor, alle Theologiestudenten standen davor, was machen wir jetzt? Und dann kam er mit Kirchengeschichte daher. Und da habe ich gewusst, das kann ich nicht machen jetzt an der Stelle. Nur wusste ich auch, wenn ich da jetzt ins Wasser steige, ist meine Karriere vorbei. Deshalb habe ich das diskutiert. Und dann wusste ich mit meiner Frau, also wir waren damals noch nicht verheiratet, habe ich gewusst, wenn wir uns jetzt taufen lassen, dann heiratest du einen Arbeitslosen. Willst du das? Und meine Frau hat dann gesagt, das ist mir egal. Dann haben wir uns taufen lassen. Aber das bedeutete, dass ich habe mein Studium dann noch fertig gemacht, ja, ich habe dann einen Abschluss gemacht. Aber das bedeutete, ich bin direkt ein studierter Abiturient gewesen, ja. Ich habe nichts gehabt nach 7 Jahren Studium. Und das ist schon eine Entscheidung, die überlegst du dir genau. Und aber das war dann so. Wir haben uns beide taufen lassen. Ich habe dann festgestellt, dass man noch nicht mal Lehrer werden kann, wenn man aus der evangelischen Kirche ausgetreten ist. Und wir haben schon einen Preis gezahlt dann, ja. Und das war, ich bereue das in keiner Weise. Ich halte das nach wie vor absolut für wichtig und für richtig. Du
kannst doch keinen sagen, dass du ausgetreten bist.
Ja. Das, wenn, ich brauche es keinem sagen, natürlich, aber das ist für mich keine Option, ja. Das ist für mich keine Möglichkeit. Ich habe das schon öffentlich gemacht, ja. Es war dann eben auch so, dass nicht unbedingt Leute damit einverstanden waren, auch meine Eltern waren nicht unbedingt damit einverstanden, ja, die haben mich so viele Jahre unterstützt für das Studium bezahlt. Und was ist jetzt mit dir? Also ihr kennt bestimmt auch solche Dinge, ja, in eurem eigenen Leben. Und man zahlt einen Preis für die Wahrheit. Und den muss man zahlen. Das ist schon richtig. Ich bin absolut dafür. Ja. Und ich lehre Taufe und ich bin absolut der Meinung, es gibt nur eine Taufe der Gläubigen. Ich halte Kindertaufe für einen Unsinn. Ja. Aber ich weiß auch, es gibt Leute, die Kinder getauft sind, die das mit der Taufe überhaupt nicht sehen können. Und ich kann nicht jedes Mal, wenn ich mit denen zusammen bin, das zum Streitthema machen. Weil ich sehe, dass die aus irgendeinem Grund, die haben ein Feuer im Herzen, an manchen Stellen mehr für Jesus als Leute aus unserer Gemeinde. Ich muss es leider sagen. Ja. Und sie bringen Frucht, Leute kommen zum Glauben und Leute brennen für Jesus. Obwohl sie an dieser Stelle einen riesigen blinden Fleck haben, meines Erachtens. Ja. Und meine Frau und ich, wir haben uns entschieden, wir trennen uns nicht ab von diesen Geschwistern. Im Gegenteil, wir haben dort unter diesen Geschwistern Freunde, die uns in Notzeiten, können wir uns auf die mehr verlassen als auf manche andere. Das ist das Interessante. Ja. Und wir haben uns entschlossen, nicht jedes Mal, die wissen, wie wir denken, wir haben das ausdiskutiert, wir wissen, wie die denken und wir machen das jetzt nicht jedes Mal zum Streitthema. Mit diesen Leuten arbeite ich auch zusammen. Wenn es Sachen gibt, wenn wir Lobpreis- oder Gebetsnächte machen, dann arbeite ich auch mit denen zusammen. Also das zu deiner Frage. Aber da weiß ich, die kenne ich persönlich und weiß, dass die zu Jesus gehören. Ja. Versteht ihr, was ich meine? Das ist eine Spannung, die bleibt an der Stelle. Die kann ich nicht auflösen. Und ja, ihr wisst, ich komme in vielen, vielen Gemeinden auch weltweit rum und da sieht man alles Mögliche. Da ist vielleicht dann nicht die Taufe das Thema, aber da gibt es dann andere Fragen, wo du weißt, das sind ganz merkwürdige Ansichten da. Und wo ich niemals mit übereinstimmen könnte oder würde, aber ich kann das nicht alles jedes Mal zum Streitthema machen. Ich kann es einmal lehren und dann vom Wort Gottes her zeigen. Aber es gibt eine Erkenntnis, es gibt für Erkenntnis auch eine Gnade, die ich nicht erzwingen kann, in jedem Fall. Und manchmal muss man diese Spannung aushalten, dass man denkt, das gibt's doch gar nicht. Warum erkennen die das nicht? Und wie gesagt, ich sehe, Gott hat diese Geduld mit mir auch gehabt über Jahre. Und ich denke, an dieser Stelle müssen wir diese Spannung aushalten.
Und
wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Kindertaufe die biblische Taufe ist. Ich weiß nicht, ob wir jetzt weiter über Taufe reden wollen. Ich denke, da sind wir uns einig an der Stelle. Die Kindertaufe ist nicht die biblische Taufe. Also da wird was Taufe genannt, was die Bibel gar nicht Taufe nennt. Ja. Ja. Ja, die Antwort ist dann einfach, wenn du dich dann bekehrst, du bist Kinder getauft, in Anführungszeichen bekehrst dich, dann musst du dich taufen lassen. Da bin ich überzeugt davon. Ja. Einfach. Das ist ja dann die erste Taufe, nicht die zweite oder die, sondern das ist die eigentliche, die einzige. Ja, aber das ist, ihr wisst, dass manche Leute das anders sehen. Die sagen ja nicht, ich bin nicht getauft. Ja, ein Kindertäufer sagt ja nicht, mir ist Taufe nicht wichtig. Im Gegenteil, die sagen, das ist mir sehr wichtig und das ist meine Taufe. Ich sage, nein, das ist nicht deine Taufe. Die sagen, das ist doch meine Taufe. Bla, bla, bla und hin und her. Und dann kannst du dir die Köpfe heiß diskutieren und ich sage, nein, ihr seht das falsch aus Gottes Wort. Und die sagen, nein, wir sehen das richtig aus Gottes Wort. Du bist ein Wiedertäufer. Und An der Stelle muss es dann irgendwann aufhören. Aber dann ist die Entscheidung trotzdem noch zu sagen, ich habe so viele Geschwister, wie mein Vater Kinder hat. Das ist die Herausforderung an der Stelle. Das bedeutet nicht, ich bin einig mit all meinen Geschwistern, sind meine Kinder auch nicht miteinander. Aber das nimmt es nicht weg, dass Menschen zu Jesus gehören, die blinde Flecken haben, noch. Okay, aber das ist diese Reichsgottesvision, das ist der Horizont, der größere Horizont, worauf wir zugehen. Das ist das, was kommt, was größer ist. Und Jesus will jetzt, dass wir es hier schon durchsetzen, wo wir sind, wo ihr Autorität habt. Predigen und Zeichen. Okay, gibt es dazu noch eine Anmerkung? Noch eine.
Nee,
Wir sind nicht in der Evangelischen Allianz. Wir sind eigentlich überhaupt nirgendwo drin. Wie sehe ich das? Wisst ihr, ich habe Gemeinschaft mit anderen Pastoren. Ich gehe zu Pastorengebeten und so weiter und sehe zu, dass ich irgendwie die Kontakte halte. Und das ist manchmal eine Herausforderung für mich. Ja. Aber ich habe auch schon festgestellt, dass, also ich habe zum Beispiel, wenn ich erzähle dann auch, dass ich ins Ausland gehe und Einsätze habe und ich habe festgestellt, wie diese Brüder aufgestanden sind, sich um mich gestellt haben, für mich gebetet haben, was echt mein Herz berührt hat. Und ich habe gewusst, die stehen jetzt hinter mir, obwohl da Kindertäufer dabei waren, ja. Zumindest einer. Und ich halte jetzt nicht unbedingt von menschlichen Allianzen was, ja, oder menschliche Organisationen. Ich glaube nicht, dass das, aber hätte auch kein Problem, da irgendwo dabei zu sein. Aber ich würde da wahrscheinlich nicht eintreten, ja, das würde ich nicht tun, hätte ich auch nicht alleine zu entscheiden. Also ich halte grundsätzlich von menschlichen Allianzen da nicht so viel. Aber ich glaube daran, dass wir uns ausstrecken müssen nach Geschwistern im Leib Christi, auch zu denen, die vielleicht uns ferner sind und uns nicht von denen abtrennen. Das bedeutet nicht, dass ich mit denen zusammenarbeite, aber ich erkenne sie als meine Geschwister an und ich habe, wenn es drauf ankommt, Gemeinschaft mit ihnen. Ich habe einen Bericht gelesen von Richard Wurmbrand, das sagt euch vielleicht was. Richard Wurmbrand war evangelischer Pfarrer in Rumänien und hat jahrelang im Gefängnis gesessen für seinen Glauben. Und unter den Kommunisten, und er beschreibt also die schlimmsten Dinge, was da in dem Gefängnis war und in der Untergrundkirche war. Und er sagt, dort im Gefängnis sind alle Grenzen unwichtig gewesen. Da war der Pfingstler, da war der katholische Priester und da war ich als evangelischer Pfarrer. Und also ich rede jetzt über echte Christen, nicht über irgendwelche Religiösen, die nicht an Jesus glauben. Und er sagt, für uns war das da egal. Das hat mir zum Nachdenken gegeben. Ja. Wisst ihr? Und es ist interessant jetzt zu sehen, wo wir in Beslan waren, dass selbst unsere Geschwister dort, die eigentlich umringt sind von muslimischen Staaten, noch genug Energie haben, sich zu streiten. Ist so. Und das ist irgendwie komisch. Ja. Okay, jetzt bin ich irgendwie auf ein ganz anderes Gleis gekommen da. Aber das ist, okay, ich möchte noch ein paar andere Sachen sagen zu dem Thema, der Tausch am Kreuz. Ich denke, das ist noch wichtig an der Stelle. Aber vielleicht können wir 5 Minuten Pause machen. Ja? Okay, machen wir 5 Minuten Pause. Kann man was trinken, auf Toilette gehen und dann möchte ich noch ein paar Sachen zu dem Thema sagen, der Tausch am Kreuz.